So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast. Heute geht es um Innovation, um Zukunft, um Medien, um ja, Social Media und vieles, alles drumherum. Ich bin mit dem Mike Herter zusammengesessen. Er ist der Managing Director von Future Candy Switzerland, ein neuer, sag jetzt mal, Ableger, der da gegründet worden ist von der Innovationsagentur Future Candy. Recht eine coole Geschichte. Das gerade vor kurzem gegründet, ist eigentlich voll in das Entrepreneurial Leben reingestiegen jetzt. Er hat vorher relativ lang bei Medien gearbeitet, bei Ringe, bei Tamedia und ist eigentlich wirklich so ein Medienbranche-Hero schon fast. Er hat sehr vieles gesehen, wirklich so ein alter Fuchs schon fast, kann man sagen. Und es war natürlich sehr cool gewesen, weil er natürlich sehr viele spannende Aspekte in dem Gespräch. Wo es in Zukunft hergeht, was er macht, wie er die Medienlandschaft sieht, wie er Social Media sieht und vor allem erzählt ein bisschen, welche Trends er als sehr wichtig anschaut und was er bisher so gelernt hat und ja, was ihn so herzieht. Also sehr ein relevantes Gespräch für die aktuelle Zeit. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spass mit dem Mike und mit mir im Navigator Podcast. Jetzt geht's los. So, also, dann legen wir los. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast. Ich bin in Zürich. Ich bin Mike Herter hier im West Hive. Er ist neugeborener Managing Director von Future Candy Swiss. Hat aber, wir haben gerade vorhin gesagt, eine mega lange Zeit eigentlich schon hinter sich und spannende Zeit auch in den Innovationsbereichen bei Ringe und Tamedia und in der Medienbranche generell. Bist auch Dozent, Gastdozent und machst unglaublich viel. Wir lesen immer wieder von dir, vor allem jetzt auch wieder auf LinkedIn. Und ja, Mike, danke mal, bist du auf dem Podcast.
Ja, danke, dass ich da dabei sein darf. Und hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja.
Ich bin echt gespannt auf das Gespräch heute. Eben wie immer, es soll ein legeres Gespräch sein. Es soll nicht einfach nur Frage-Antwort sein, sondern ich bin echt gespannt auf deine Ansichten und vor allem auch so ein bisschen über deine Aussichten, was so in Zukunft kommt. Vielleicht als erstes mal, dass die Leute dich kennenlernen. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute so machst?
Boah, da könnte ich alleine da schon eine halbe Stunde reden. Ja. Aber bis du vorhin angetönt hast oder erwähnt hast, ich habe eine lange, lange Vergangenheit in der Medienbranche, bin geschlagene 17 Jahre bei der Tamedia gewesen, heute TX Group. Also ich habe dort ursprünglich die Lehre gemacht, ich habe das KV gemacht bei der Tamedia. Ja. Bin nach der Lehre, habe ich gerade bei den Classifieds angefangen, also partnerwinner.ch, das war eine Online-Dating-Plattform gewesen, vor Tinder und so weiter. Da habe ich mal alles über die Liebe gelernt und so weiter. Und dann ist es halt weitergegangen. Ich habe die ganze Digitalisierung von Tamedia auch dürfen mitmachen, halt zwei, drei Jahre eine neue Rolle gehabt. Also entlang dieser Digitalisierung immer wieder eine neue Rolle gehabt. Nebenbei habe ich dann Skimmy nachgeholt, dann studiert etc. Das ist ein bisschen die Geschichte. Bei der Tamedia bin ja, vier, fünf Jahre oder sechs Jahre fast, bei 20 Minuten gewesen, dort unter anderem auch für Innovation zuständig gewesen, vorher noch Digitalstrategie, Social Media etc. Also mein Rucksack ist durchwegs digital und dann ist es irgendwann mal zu Rini gegangen, zu der Blickgruppe, dort habe ich ganz ähnliche Funktionen gehabt, dort Innovation, Social Media, SEO und da bin ich rund ein Jahr geblieben. Und dann ist halt der Lockruf gekommen, irgendwie von Future Candy. Future Candy ist eine Innovationsagentur mit Hauptsitz in Hamburg, hat ein Büro noch in Berlin und in San Francisco. Und sie haben im Rahmen von ihrer ja, Expansionsstrategie haben sie halt irgendwie jemanden gesucht, der den Schweizer Markt könnte aufbauen. Und so ist es mit Future Candy entstanden gekommen.
Also, cool. Hast du quasi die Position gesehen, die Stelle und ihre Strategie zu Herwin gekommen? Oder sind sie zu dir gekommen?
Ja, das ist eigentlich, bin ich sogar gekommen. Okay. Ich bin proaktiv auf sie zugegangen. Ich habe so ein gewusst, oder? Ich habe den Nick schon länger kennt, Nick Sohnemann, der Gründer und CEO von Future Candy. Und da so ein gewusst, eben, die müssen jetzt von einem Startup oder sich zu einem sogenannten Scale-Up in dem Sinn entwickeln und auch so ein bisschen mitbekommen, so ein bisschen, dass sie eben so ein bisschen, ja, andere Märkte auch wollen, anschneiden. So. Und da haben wir mal gesagt, hey, ja, ich kann doch irgendwie für Future Candy Tweets erobern. Und dann ist das ziemlich schnell gegangen, ein Telefon an einem Abend. Dann bin ich nach Hamburg geflogen, zwei, drei Wochen später. Und dann haben wir einen dreitägigen Workshop gemacht, das Ganze zu Faden geschlagen. Cool. Und so ist dann das entstanden mit Future Candy Swiss. Jetzt genau, ja, dreieinhalb Wochen fast. Ja,
ja genau. Ist es für sie jetzt plötzlich einfach der Zeitpunkt gekommen, dass man gesagt hat, jetzt ist es soweit, jetzt wollen wir das selber machen, weil man hat halt immer das Gefühl, ja gut, Deutschland ist ja gar nicht weit weg, das kann man ja von Deutschland aus bedienen oder umgekehrt von der Schweiz Deutschland bedienen, aber ich gehe davon aus, es macht halt schon Sinn, dass man da
ja logisch, ja. Team hat, oder? Genau, ja, also eben, wenn du nur schon Schweizerdeutsch reden, oder? Ja. Dann kommt das schon anders an. Es ist einfach so, es kommt einfach anders an, als wenn du dann Hochdeutsch redest und dann von den Begebenheiten da, vom März eigentlich, ja, ein bisschen zu weit entfernt bist, oder? Mhm. Und wenn du jemanden hast, eben, wo die Sprache redet oder vielleicht auch die andere Landessprache, die wir da haben, im Griff hat und ja, sich auskennt im März, dann ist es einfach viel einfacher, zu da Fuß fassen. Mhm. Und eben die ganze Corona-Geschichte, oder? Wir sind so in der Meinung, man muss sich jetzt gerade antizyklisch verhalten irgendwo durch. Klar, sie haben auch Kurzarbeit anmelden und so weiter. Ja. Das ist natürlich vielen anderen auch so gegangen. Branchenübergreifend. Aber sie haben gedacht, ja, komm, nein, jetzt müssen wir die Zeit nutzen. Und ja, in eine neue Märkte investieren.
Ja, mega spannend. Und wie ist es jetzt, was sind so die Erfahrungen die ersten 3,5 Wochen? Was ist vielleicht etwas, was du nicht erwartet hast, wo du jetzt recht gemerkt hast?
Ja, also ich muss auch ehrlich sein, oder? Ich dachte, ich fange an und dann bin ich mal wirklich so einfach 3, 4, 5 Wochen allein im Büro und du irgendwie mit den Fingern schnippen oder irgendwie so. Mhm. Aber das Gegenteil ist eigentlich eingetreten. Also eben, es ist, wir haben die Medienmitteilung rausgelassen und dann ist es auch persönlich gekommen und Horizont hat ein Interview gewählt und so weiter. Und das hat es, also auf bescheidenem Niveau vielleicht, ich weiss es nicht, aber recht hohe Wellen geschlagen. Du bist auch auf das aufmerksam geworden, unter anderem. Und dann hat es ziemlich schnell angefangen mit Anfragen, weißt du, irgendwie, hey, das ist mega interessant. Ich habe angefangen, mein inneres Netzwerk quasi auch anschreiben. Und ich habe jetzt wirklich in den 2, 3 Wochen schon viele Pitches können machen. Eben mit unserem neuen Innovationsentwicklungsansatz und auch die Innovation Loop, oder? Können wir vielleicht nachher nochmal zurück. Genau. Und das, ja, das Abrechnungsmodell der Innovation Flat. Und das ist sehr super gut angekommen. Und ich warte jetzt so, nach der Sommerferien kommen dann wahrscheinlich so die ersten Feedbacks, oder? Ja. Und ich gehe schon davon aus, dass ich dort Kunden wird gewinnen für die Innovation Flat. Ja,
ja, erzähl mal, also Future Candy oder jetzt Future Candy Swiss jetzt in dem Fall, was möchtet ihr konkret, was möchtet ihr genau vorstellen? Bei Innovation ist ja generell ein grosses Thema. Und, aber erzähl mal ein bisschen, was geht da so ab?
Also vielleicht muss ich vielleicht so anfangen, Future Candy ist so historisch gewachsen. Oder am Anfang haben die, eben, das ist vor 8, 9 Jahren, sie haben die angefangen, Keynotes, klassische Keynotes zu verkaufen oder eben die Leute inspirieren auf Events oder auch Firmen. Und dann haben sie es ausgebaut und haben sie angefangen Workshops zu machen oder die klassischen Design Thinking Sachen, Innovation Hacking, Creative Prototyping etc. pp. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, oder? Aus dem aus ist ein Consulting entstanden und dann wirklich Projektumsetzung und so weiter. Und so ist das gewachsen, rein inhaltlich, oder? Also Future Candy ist eigentlich eine klassische, es gibt eigentlich gar keine klassische Innovationsagentur. Das ist so ein Begriff, der vielleicht ein bisschen neu ist, oder? Ja. Und vielleicht muss man zuerst auch hier in der Schweiz den Begriff Innovation ein bisschen rehabilitieren, oder? Weil es ist so ein ausgelutschter Begriff, überall wird das Prädikat auf jedes Projekt irgendwie drauf geschmückt, oder? Und vielleicht müssen wir anfangen, zuerst mal im März wieder, hey, was ist überhaupt Innovation? Es gibt disruptive Innovation, inkrementelle Innovation, den muss man auch schon anfangen. Und Future Candy hilft eigentlich eben anhand von dem Innovation Loop, oder? Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil man keine Grafik kennt, oder vielleicht kannst du den anhängen irgendwie bei dem, beim Posten, anhand von dem Innovation Loop, der besteht aus Inspire, ideate, make und evaluate. Tut man eigentlich Unternehmen unterstützen bei der Innovationsentwicklung.
Genau. Und du gehst an Kunden her wirklich mit konkreten Produkten. Also, ihr sagt dann mal, hey, wenn du gehst und pitchst, so, wir machen einen Workshop, wir machen das, wir machen dieses. Mhm. Oder halt einfach mal, hey, look, das machen wir, was ist Bedürfnis und dann schauen wir mal, was wir genau wollen.
Genau, also, es ist eigentlich so eine Mischung zwischen beidem, oder? Also, wir gehen zuerst mal an, zeigen mal die Innovationsentwicklungsmethode, den Innovation Loop, oder? Und das entsprechende Vergütungsmodell, die Innovation Flat, oder? Das eben, wie von erwähnt, stößt auf mega grosses Interesse. Und dann fängt man eigentlich an, ein bisschen rauszuspüren an diesen Gesprächen, wo hakt es denn dort, oder? Mhm. Also brauchen sie einfach Innovation, weil alle von Innovation reden, oder haben sie wirklich den Mut, einen Schritt vorwärts zu gehen und vielleicht sich auch selber zu hinterfragen, oder? Kritisch zu hinterfragen und sich für das selber zu disrupten, ein bisschen abdroschen, oder? Aber das ist ein bisschen das erste Anfühlen, oder? Was will der Kunde überhaupt? Was braucht er, oder? Braucht der Kunde Produktinnovation? Braucht er Serviceinnovation? Braucht er Geschäftsmodellinnovation? Braucht er vielleicht sogar nur eine Prozessinnovation? Und dort schauen wir so ein bisschen herausfühlen, in welche Richtung das gehen kann beim entsprechenden Kunden. Dann tun wir eigentlich auf Basis von dem ersten Gespräch, von dem ersten Annäherung, konkret ein Modell von der Zusammenarbeit erarbeiten. Also, das ist ein individuell, ja. Aber eben mit unserem Entwicklungsansatz oder mit der Möbius-Schleife, mit dem Loop. Oder?
Ja, genau. Ja, das ist spannend, weil eigentlich das, was du gesagt hast bezüglich so einer klassischen Innovationsagentur, gibt es eigentlich nicht oder selten. Oder fast nie. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer das nur das macht. Weil meistens hört man ja, ja, wie macht ihr Innovationen oder wer macht das für euch, wenn ihr externe Leute hättet? Ja, halt irgendwelche Grafikagenturen oder die machen das auch wie so ein nebenbei, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie nicht so institutionalisiert, dass man sagt, hey, jetzt haben wir das und die machen nicht nur das. Es ist wie jemand, die machen etwas nebenbei.
Ja, genau.
Ist das ein Challenge gewesen? Ist das ein Feedback jetzt bei den Gesprächen, die ersten Gespräche, die du geführt hast, wo die Leute gesagt haben, ja, nein, da haben wir eigentlich jemanden, der schon so Sachen macht?
Es hat sicher Unternehmen, die haben ja eigene Innovationsabteilungen, oder? Und es hat solche, die haben keine Innovationsabteilung, dann haben sie irgendwie ein Business Development, wo sich so als Innovationsabteilung sieht. Es gibt immer Leute innerhalb von Unternehmen oder innerhalb von grossen Unternehmen, Konzernen oder auch KMUs, wo sich so in den Bereich Innovation für sich warm behalten, sage ich jetzt mal nicht, aber für sich in Anspruch nehmen, sage ich jetzt mal so, oder? Und wir gehen eigentlich an und sagen, hey, schau, mit uns könnt ihr eigentlich auf drei verschiedene Arten zusammenarbeiten. Entweder komplementär, oder? Zu den Innovationsabteilungen oder zu der Unternehmensentwicklung oder Business Development. Das heisst, wir arbeiten zusammen mit den entsprechenden Abteilungen an Innovationsprojekten. Oder man sagt, man arbeitet mit uns parallel. Das heisst, okay, ihr habt da das BizDev und ihr habt dort eine Unternehmensentwicklung oder eine Innovationsabteilung. Aber wir arbeiten an völlig separaten neuen Projekten, losgelöst von diesen Strukturen. Wir sind zwar im Austausch und so mit den entsprechenden Abteilungen, aber wir arbeiten eigentlich losgelöst. Und das Dritte wäre völlig autonom. Das heisst eigentlich, nur die Geschäftsleitung weiss, also tut uns beauftragen und weiss, was ihr macht. Die anderen wissen das gar nicht, oder? Das ist so der dritte Weg. Und ich meine, eben, ich habe einen Blumenstrauß an Formen von der Zusammenarbeit. Irgendeine Form passt eigentlich nicht mehr für das Unternehmen. Oder? Das ist eigentlich so der Vorteil, oder?
Ja, das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon. Du hast ja auch einen Podcast gemacht von Future Candy Podcast. Bist du auch dabei gewesen? Hast du mit Nick zusammen, habe ich noch reingelassen. Und dort geht es darum, ist die Schweiz innovativ oder nicht? Und er fährt ein bisschen an Karten und sagt, ja, ich habe immer das Gefühl, wir sind 3 Jahre hinten drin, aber du widerleist das eigentlich noch recht gut. Wie ist es denn, in einem doch top-innovativen Land jetzt zu kommen und zu sagen, hey, wir machen euch alle gute Innovationen?
Ja, eben, der Nick kommt aber schon auf etwas Interessantes zu sprechen, nämlich der Global Innovation Index, oder? Der tut ja vor allem Patent. Der macht seine Bewertung vor allem auf Basis von der Patent, oder? Und das kann sie nicht sein, dass allein nur das zählt. Ich finde schon, weißt du, ich frage mich manchmal schon, wir haben da, das habe ich auch beim Podcast beim Nick gesagt, wir haben da irgendwie die ETH, wir haben irgendwie die HSG, wir haben die Uni Zürich, wir haben all die anderen Unis und so, wir haben da wirklich die krassesten Unis, sage ich jetzt mal, die krassesten Hochschulen. Du hast auch Studenten, die von der ganzen Welt kommen, du hast in Regionen hast du wirklich einen gewissen Melting Pot, wirklich hochintelligente Leute, die auch kreativ sind und so. Und ich frage mich immer so, wieso entsteht nicht da in der Schweiz, da in Zürich, in Bern, Basel, wo auch immer, wieso entstehen nicht da eigentlich so die Next Unicorns, oder? Dünnt eben so ein bisschen abtauschen, aber das Potenzial dann eigentlich da, oder? Wieso ist Spotify jetzt in Skandinavien entstanden? Oder
ja,
so?
Genau.
Das hätte können da entstehen, oder? Und
es hat doch noch die falsche Flagge aufgehängt. Was die doch ein IPO, was im IPO gemacht haben, hat sich, glaube ich, die Schweizer Flagge aufgehängt.
Also du hast da vor allem auch wie unsere Location quasi in der Schweiz, oder? Wir sind da im Zentrum von Europa und wir könnten eigentlich vom Know-how, vom Brain als Zentrum, das Innovationszentrum von Europa werden. So. Und das ist so meine Arbeitshypothese. Wir wollen hingehen und sagen, komm, jetzt tun wir das Potenzial nutzen, das wir haben, auch bei dieser hochqualifizierten Arbeitskraft. Oder? Und tun ihnen noch so ein bisschen die Innovation-Mindset, das alternative Denken noch so ein bisschen rauslocken und ihnen auch Methoden beibringen, wie sie Ideen können, so kommen wir wieder zum Loop, oder von der Inspiration über die Idee, das Umsetzen oder das Make und dann Evaluate, oder das iterativ weiterentwickeln von dem entsprechenden Projekt. Wie kann man das zu Boden bringen? Oder? Da sind wir so ein bisschen das ist so ein bisschen unser Feld, oder? Aber eben, ja, ich glaube nicht, dass es schwierig ist jetzt, weil die Schweiz eines von den innovativsten Ländern ist und so. Vor allem im Bereich digitale Innovation. Eben, wenn es um Produkte geht, wenn es um Services geht oder Geschäftsmodelle und so, da hat die Schweiz schon noch ein bisschen Aufholbedarf, finde ich. Was die Infrastruktur anbelangt, wie hast du dort mit dem Nick gesagt oder besprochen, top, also wirklich okay, top stimmt. Of the pops, da ist die Schweiz sicherlich führend. Also.
Definitiv.
Ja, voll.
Wenn es um Kommunikation geht, jetzt, oder eben auch jetzt von den neuen Schritten, die du gemacht hast, Social Media, wahrscheinlich LinkedIn bei dir, was nutzt du so für Channels für dich privat? Was sind so deine Top?
Privat? Ja, natürlich Instagram, oder ich bin jetzt irgendwie auch kein, ich bin Generation Y, oder nicht irgendwie C. Natürlich, also ich meine, ist ja berufsbedingt, habe ich natürlich alle Plattformen in dem Sinn, aber mein Kanal jetzt, oder als 85er-Jahrgang, ist natürlich Instagram, oder? Ich sehe schon, dass Facebook langsam, also ich weiß nicht, das ist jetzt meine Beobachtung, das stirbt wie langsam ein bisschen aus. Also,
ja,
du merkst das irgendwie, machst einen Post und da ist eigentlich fast kein Engagement mehr irgendwo durch. Also, es ist eigentlich fast ein bisschen over. So. Ja. Es postet auch je länger, je weniger Leute und Instagram ist ein bisschen der Hauptkanal. Klar, Snapchat habe ich natürlich eben, wie erwähnt, berufsbedingt mega viel genutzt am Anfang, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, hey, da zieht Instagram nach mit Features und so und tut Snapchat wirklich ausstechen, oder? Und das nutze ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und TikTok schaue ich einfach rein, eigentlich wirklich so 2-3 Mal in der Woche schaue ich einfach rein und schaue mir so den Content an, schaue, ob die AI wirklich so clever ist, wie sie eigentlich das immer verkaufen, schaue mir die Features an, beobachte, wie sie, ja, das Thema Video, oder, wie sie mit dem umgehen, oder, weil es gehen ja andere Plattformen gehen mit dem Thema Video anders um als jetzt zum Beispiel TikTok, das ist schon ziemlich revolutionär, was sie gemacht haben. Mega. Und so. Natürlich LinkedIn beruflich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal sogar. YouTube tue ich doch, ich bin mega viel auf YouTube sogar, einfach zu mich informieren, zu mich in gewissen Themen zu vertiefen, aber selber quasi ich bin eher ein Content-Rezipient und kein Producer in dem Sinn, also ich tue eher selten, mache ich mal etwas. Also,
Wenn, dann wahrscheinlich noch auf LinkedIn.
Ja, das genau.
Das war noch spannend, da bin ich eben auch noch unter anderem aufmerksam geworden, du hast ja da relativ langen, umfangreichen Artikel geschrieben, echt eine gute Analyse jetzt auch so ein bisschen, was in den letzten Wochen passiert ist und auch welche Zukunft von der Medien auch wie aussieht. Du bist voll in der Medienbranche selber auch drin. Erzähl mal, was, also am Schluss ist es ein bisschen darum gegangen, oder der letzte Abschnitt heisst ja dann gewinnt Qualität und für Leute der Boulevard. Was hast du? Ist das so etwas rausgekommen aus dieser ganzen Corona-Zeit, wo du denkst, jetzt ist Zeit für den Artikel und das wirklich mal zu diskutieren? Weil ich glaube, die Medien haben so eine Schlüsselrolle gespielt während
der Sicher. Genau, also du hast ja, es gibt ja eine Netmetrics, ich weiß nicht, ob das etwas sagt, das sind die jeden Monat Zahlen erheben und publizieren von den digitalen Medien, also von den ganzen News-Plattformen. Und dann haben wir gesehen, hey, boah, also irgendwie DanceZ geht ab, irgendwie, also alle Medien verzeichnen unglaubliche Wachstumsrate während der Corona-Zeit. Ja. Und irgendwie, es ist einfach quantitativ, oder? Und irgendwie habe ich nie so eine qualitative Analyse gelesen, gesehen, oder? Was heisst das jetzt eigentlich, oder? Und klar, es war wegen Corona gewesen, aber was heisst das in der Tiefe, oder? Und dann habe ich angefangen, das Datenmaterial zu nehmen und einfach wirklich in der Tiefe analysieren. Und dann ist ziemlich schnell rausgekommen, okay, NZZ ist plötzlich Nummer 1 in der Schweiz, oder? Ja. Einfach so als Nummer 1. Ja. Das ist lang 20 Minuten, Blick, SRF, sind immer solche Daten umeinander und plötzlich macht es BAM, die NZZ hängt gerade alle ab, oder? Und dann fragst du, wieso, dann gehst du schauen, okay, woher kommt der Traffic, du siehst dort irgendwie 50% ist aus dem Ausland, oder? Okay. Und ich weiss das von 20 Minuten und auch vom Blick, wenn steht so und so viel Prozent aus dem Ausland, dann ist 90% von dem Ausland-Traffic kommt von Deutschland, oder? Okay. Also das ist jetzt einfach meine Hypothese, die ich jetzt quasi auf den NZZ adaptiert habe. Aber die NZZ hat einfach extrem viel Traffic von Deutschland gehabt. Und dann fragst du dich auch, ja, wieso kommen so viele Deutsche zu den NZZ und so weiter? Und dann eben kommst du ziemlich schnell zu der Konklusion, okay, der Deutsche mangelt sich an Alternativen teilweise, oder, im deutschen Medienmarkt. Und ich sage jetzt mal so, die eher bildet, will ich jetzt nicht sagen, oder? Aber die kritischen Zeitgenossen, die suchen sich halt Alternativen, die wollen andere Geschichten lesen, als jetzt einfach, ich würde jetzt sagen, Einheitsbrei, das ist immer so ein bisschen negativ konnotierten Begriff in dem Sinn, oder? Aber eben einfach alternativ. Und in der Analyse habe ich auch gesehen, dass nicht nur quasi die NZZ als Qualitätsmedium hat einen Sprung gemacht, sondern auch all die kleineren, lokalen Qualitätsblätter, oder? Also eben aus der Region Neue Luzerner Zeitung und so weiter, der Bund etc. pp. Tagesanzeiger auch. Und das war schon noch spannend gewesen. Also Qualität plus lokal, oder? Ja. Also das ist irgendwie so ein Konklusion aus dieser Analyse gewesen. Aber natürlich hat der Blick und 20 Minuten haben das Wachstum angelegt, aber proportional nicht so krass wie jetzt eben die Qualitätsmedien. Ja, und darum habe ich gesagt, eben, wahrscheinlich gönnt jetzt in dieser Corona-Zeit eben Qualität vor Boulevard, oder? Obwohl, ich bin ja bei beiden Boulevardblättern gewesen. Ich meine, es ist nicht böse, aber es ist einfach, Zahlen zeigen in die Richtung, oder? Und und jetzt vor, was haben wir jetzt für das Datum? Irgendwie vor 2-3 Wochen ist eine neue Erhebung gekommen von Netmetrics. Habe ich gesagt, die kommt jeden Monat. Und NZZ ist immer noch auf dem ersten Platz. Ist immer noch das Nummer 1, oder? Natürlich sind die Zahlen wieder runter bei der NZZ, oder? Sind wieder näher bei 20 Minuten Blick und SRF dran. Aber ist immer noch das Nummer 1, oder? Und jetzt müssen sie halt irgendwie dem Moment nutzen, das Momentum, und so viele Nutzer wie möglich konvertieren zu Langzeitlesenden quasi von der NZZ. Ja.
Das ist schon krass. Wie siehst du denn so ein Qualitätsmedium, wo auch entsprechend wo etwas dafür zahlst, im Vergleich zu einer Gratis-Zeitung, die du gratis konsumierst, ist immer so der Fight, oder? So, die Leute wollen immer noch gratis Zeug lesen und es muss noch schneller gehen und alles. Und da bin ich einmal ein bisschen dagegen, wenn ich sage, ja, ich glaube, die so ein bisschen sich vertieft einlesen, wo sich wirklich eben auch der Entschleunigen von der, ja, ich lese jetzt 100 Headlines und dafür sagen, ich lese jetzt weniger Headlines, dafür lese ich mich vertieft rein, was mich interessiert. Ja. Das sind dann eben doch die Zeitungen in NZZ, die halt wirklich mal etwas Umfangreiches schreiben. Wo siehst du so ein bisschen ein Modell, wo das eben auch wirklich zukunftsträchtig auch, sagen wir mal, profitmässig funktioniert, dass die auch wirklich können überleben können, weil viele sagen, ja, Qualitätsjournalismus stirbt weg, weil die riesen Aufwand und verdienen nichts, weil niemand will zahlen.
Ja.
Ist das auch so, oder?
Ja, also ich meine, jeder Trend, bei jedem Trend hast du irgendwann mal so einen Gegentrend, oder? Und jetzt haben wir in den letzten paar Jahren den Trend gehabt, dass alles, eben, wie du sagst, schneller, es muss snacky aufbereitet sein, eben halt socially auch aufbereitet sein, kurz und knapp, wenn dann ein Video, eben Boulevardesk sehr pointiert, Titel geschrieben und so weiter und du hast irgendwo durch hast du ein Information Overload gehabt, oder? Als Nutzer. Ja. Hast du jetzt natürlich immer noch. Und eben jetzt hat es vielleicht so etwas in Corona gebraucht, um Nutzer so bewusst gemacht hat, vielleicht macht es noch Sinn, dass ich mich mal vertiefter in ein Thema hineindenke. Und das ist vielleicht eben, das ist jetzt vielleicht eben der Moment, wo man quasi auch, wo ein Medienunternehmen im publizistischen Teil sich müsste überlegen, wie können wir unsere Newsmarken neu ausrichten in Zuge dessen. Eben, ich bin ja vor 20 Minuten im Blick, oder? Und ich bin immer ein Gegner gewesen von Bezahlpflicht, oder? Ich habe immer eigentlich die Leute ausgelacht, weißt, wo irgendwie zahlen für News, oder? Obwohl ich selber auch zahlt habe. Ich habe selber auch gezahlt. Ich habe auch sogar Print-Abos gehabt, aber ich bin halt eben aus der Medienbranche, ist halt irgendwie etwas anderes. Interessierst dich halt mehr. Aber ich habe immer gedacht, hey, kommt 20 Minuten Blick etc. Das bleibt immer kostenlos. Das wird für immer werbefinanziert sein. Und dann, wo Corona gekommen ist, hast du einfach gesehen, hey, krass, Werbeeinbruch, oder? Um 20-30%, oder? Und dann war das paradox gewesen. Also, obwohl die Medienmarken noch nie so hohen Traffic generiert haben, also noch nie so eine hohe Reichweite, haben sie plötzlich wirklich existenzielle Nöte gehabt, weil sie keinen Umsatz mehr haben können machen, weil der Werbemarkt eingebrochen ist, oder? Und dort war für mich wirklich so ein Aha-Moment gewesen, so hinsichtlich, hey, die Medienhäuser sind einfach wirklich krass abhängig von einem Revenue-Stream, nämlich Werbung, oder? Und insofern eben, da habe ich in dem LinkedIn-Post, Blogpost, mal so ein das Blicks and 20, ja, genau, quasi skizziert, oder? Ja. Mit einem neuen Modell, oder? Ich weiss halt auch nicht, wie du das siehst, aber die Abhängigkeit von dem Revenue-Stream Werbung ist für mich einfach viel zu gross und du konkurrenzierst ja in dem Bereich mit GAFA. Nicht GAFA, sondern GAFAM. Microsoft hat da jetzt aufgeschlossen. Das ist echt interessant. Darum sagst du jetzt ja GAFAM. Die sind einfach wirklich technologisch so krass drauf. Die kommen in einem Sprint-Zyklus, also alle 2 Wochen, kommen die mit neuen Features, mit neuen Tools für Werbetreibende. Die sind so krass drauf und die haben wirklich Daten von der ganzen Welt, oder? Es ist einfach mega schwierig für Medienhäuser, da mitzukommen, oder? Ja. Mit irgendwie, man braucht einen von der Entwicklungspower auch, oder? Oh, und darum, nicht nur wegen dem eben, Abhängigkeit, dann hast du auch fast keine Chance gegen die GAFAMs. Du musst, also Medienhäuser brauchen aus meiner Sicht ein Geschäftsmodell Innovation im publizistischen Bereich. Okay. Das kann eine Mischform sein zwischen Kostenpflichtung und halt aber auch Bezahlpflicht. Zwischen kostenlos und bezahlpflichtig, so. Kann eine Mischform sein. Aber ich glaube, die Zeiten von dem klassischen Display-Werbung, ja. Ich glaube, das ist langsam aber sicher vorbei, oder? Und vielleicht kommen wir nachher noch zu den technologischen Trends. Ich weiss halt auch nicht, oder? Die nächsten 10 Jahre werden da so viele neue Basistechnologien kommen. Ich meine, ich will jetzt wirklich Basistechnologien, ja. Wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Blockchain, also in der Biotechnologie geht es auch wirklich mega ab. Augmented Reality, Virtual Reality wird besser, wird quasi nutzerfreundlicher und so weiter. Und es ist eigentlich nicht nur die Technologie spannend, sondern die Verschmelzung von diesen Technologien. Ja. Und dort ist es einfach mega spannend zu sehen, wie reagieren die Medienhäuser auf die neuen Technologien, die in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, maximal 10 Jahren, werden die ein normal elementarer Bestandteil richtig. Sein von unserem Leben, oder wie heute irgendwie das 4G.
Ja, es ist wirklich, ich sage auch häufig bei den Referaten so, zuerst von den Technologien, das ist man erkennt es, alle haben mal so eine Brille mal angehabt, so eine VR-Brille, oder vielleicht sogar mal eine Augmented-Reality-Brille angehabt, aber niemand nutzt es regelmässig. Oder vielleicht, wenn ein Kind daheim ist, das gamet oder sowas, dann braucht es vielleicht, aber das ist dann schon gewesen, regelmässig, oder? Ja. Und die meisten haben das Gefühl, ja gut, so cool ist das halt auch nicht, oder? Aber sie checken eigentlich, wie nicht, es ist wie noch zu früh,
kommt
dann alles mal. Genau. Und das ist genau das, es wird so viel verändern auch. Mhm. Ich überlege mir auch, wie sieht Social Media in einer VR-Welt aus, oder? Oder wie sieht der Medienkonsum in einer VR- oder AR-Welt aus?
Genau.
Das ist mega spannend. Und dort wird es auch wieder Innovationen geben, wo die Leute sagen, hey, wow, das ist so cool. Für das bin ich vielleicht dann eben auch bereit zu zahlen, wenn ich 2, 3 Mal gratis testet habe.
Ja, absolut. Ich habe es ja gesagt, in einem anderen Podcast und geschrieben, oder? Was ich einfach crazy finde, ist, dass jetzt müssen wirklich die Medienunternehmen müssen im publizistischen Bereich am Nutzer jetzt sagen, hey, look, das ist Aufwand, oder? Der Content, den du da siehst, das ist richtig krasser Aufwand, oder? Und du musst doch Kopfdeckel mal bereit sein, 6.90 Franken zahlen pro Monat für jetzt einen Blick oder Tagesanzeiger, NZZ, 20 Minuten, was auch immer, you name it, oder? Weil ich meine, 6.90 Franken, oder? So teuer ist so ein skinny, ultra-fett Americano Latte, weißt du, von der Kaffeehausketter und so. Und du musst dich dem Nutzer können das verkaufen. Du musst dich dem Nutzer können überbringen, hey, look, das ist einfach mehr wert als jetzt da irgendwie dieses Gebräu, oder?
Ja, genau.
Und vielleicht ist jetzt eben der Moment gekommen, wo man einfach wirklich krasses Marketing muss machen von den Medienhäusern. Und eben, und gleichzeitig aber auch neue alternative Erlösströme evaluieren irgendwo durch und dann integrieren. Und einfach mal experimentieren mit neuen Erlösströmen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nötig.
Also. Ich glaube auch. Und ich glaube, du musst auch die Freude eben wieder erwecken, dass du eben auch die Qualität schätzt und dich eben auch mit dem kannst auseinandersetzen, oder? Weil, gerade häufig bei Thema junge Generationen, dann sagen die meisten, ja, das ist ja eh durch, weil die Jungen zahlen dann nicht. Mhm. Aber es gibt noch einige andere Themen, wo junge Leute jetzt auch nicht zahlen, oder? Weil sie halt noch jung sind. Aber wenn sie ein bisschen älter werden, sagen sie mal, wenn sie 25 werden, ins Studium kommen, oder von mir sind 30, die werden ja älter und erwachsen. Also die werden irgendwann mal auch sagen, jetzt interessiert mich eine Hypothek, jetzt interessiert mich, was Vorsorge ist. Oder eben, ich zahle vielleicht für Medien. Und das, ich glaube, dass, wenn man das dann auch wieder klar machen kann, ich glaube, das ist nicht einfach ein Hopf vom Malz verloren.
Sondern nein, überhaupt nicht. Das glaube ich auch nicht.
Das ist ein guter Punkt. Eigentlich so, wie du sagst, es muss besser vermarktet werden.
Absolut. Ja. Es ist einfach auch so, jetzt in dem Kontext, oder, dass ein Junge, der hat sich irgendwie die Zahl 11,90, 12,90, weiss ich auch nicht, oder 9,90 gewöhnt, oder, er kann irgendwie für den Betrag einen infiniten Fundus so hochwertigen Videocontent auf Netflix streamen, wenn er will, oder, YouTube, Spotify, Apple Music, you name it, oder, und er ist sich einfach an den Betrag gewöhnt, oder, und wenn jetzt irgendwie ein Medienhaus kommt und sagt, ja, ey, es kostet jetzt 35 Stutz, oder, pro Monat, ja, das ist dann schwierig, oder, weil einfach der Betrag hat sich irgendwie schon so eingebürgert und so, das ist sicher auch nur eine Schwierigkeit, und eben ein Nutzer sagt sich dann, ja, aber hey, da habe ich ja einen infiniten Fundus, oder, und da kommt ja im Wochentakt kommen da neue Serien raus, oder? In dem Sinne, jetzt auf Netflix beispielsweise. Und Medienhäuser müssen es irgendwie schaffen, dass sie so anfangen zu denken, oder? Wie die grossen Content-Creators, sage ich jetzt mal, oder? Und das wird aber sicher, das wird sicher kommen, in dem Sinne, dass sie anfangen irgendwie umstellen auch, so, dass sie, ja, mehr hochwertige Videocontent machen, oder? Als jetzt einfach irgendwie ein News-Video,
oder? Ja, richtig, genau. Oder? Und wirklich auch, also ich habe das häufig festgestellt, oder wo ich wirklich so das Wow-Erlebnis hatte, wenn in einem Referat, wenn ich gezeigt habe, wie auf Snapchat gewisse Sachen oder Brands oder Magazine eigentlich aufbereitet sind, mit Swipen, mit Abo, mit interaktivem Video und mit Foto und Text, wie eigentlich Leute, die das sogar noch kennt haben, oh, das Heftchen habe ich früher auch noch gelesen, oder meine Tochter hat das gelesen, und jetzt sehen sie plötzlich, okay, gratis, ist so aufbereitet, dass du wirklich checkst, ah, es ist nicht nur ein bisschen digitalisiert, sondern es ist wirklich neu gedacht.
Ja, genau, ja.
Und das finde ich spannend, und eben genau so wie es wahrscheinlich jetzt noch eine Innovation.
Der Elon Musk, oder? Der ist ja so einer, der sagt, hey, first principle thinking, oder? Ich weiß nicht, ob der das etwas sagt, aber das ist die geniale Denkweise, oder? Wegen dem ist er ja so erfolgreich, oder langfristig jetzt erfolgreich. Du musst eigentlich wie dich auch als Medienhaus fragen, was ist im Ursprung, oder? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Mission in dem Sinne? Wie haben wir es bis jetzt gemacht, oder? Content also recherchieren, aufbereiten, schreiben, jetzt eben kommt Video hinzu, irgendwann, ich weiß doch auch nicht, ich sage dem halt immer, ein Journalist ist kein Journalist mehr, sondern so ein Digital Allrounder, ein Digital Storyteller, oder der muss auch Memes machen oder einen Podcast aufnehmen und schneiden, oder im besten Fall, oder ein Allrounder, und man muss einfach das ein bisschen neu denken, oder gibt's alternative Darstellungsformen, Aufbereitungsformen? Ja, was ist beyond Text oder irgendwo durch? Oder ich würde sagen, auch beyond Video. Ich finde, Video ist auch so ein abgelutschter Begriff langsam. Oder was kommt eigentlich nach dem Video? Gibt es irgendwie so eine Mischform? Ich weiß es auch nicht, neue Storytelling-Formen beispielsweise, oder?
Jetzt Tanja König da von CNN, die ich letzte Woche oder vor zwei Wochen eben da auf dem Podcast hatte, hat genau das Gleiche gesagt. Sie hat gesagt, mittlerweile eben, genau das. Wir sind nicht nur die, die vor der Kamera da gut aussehen, gut reden und moderieren das Zeug, sondern wir gehen raus, wir müssen Storys denken, wir müssen filmen, wir müssen schneiden, wir müssen jetzt in Corona mit selber mit dem Handy kreativ sein. Und einem überlegen, ja, schauen die Leute noch ein 26-minütiges Interview? Wie können wir das runterbrechen? Oder wie können wir es runterbrechen, vermarkten, aber dann das lange Interview in Audio, Podcast formen und all so Sachen. Ja, genau. Und eben genau wie du sagst, was passiert denn nach Video? Ich meine, sie sind eigentlich quasi das Fernseh-Videoformat und Audio, aber wie sieht das noch aus? Wir auch da wieder in eine zukünftige Welt. Ja, das ist spannend.
Und eben, die Transformation läuft ja, oder? Man hat sich jetzt daran gewöhnt, man ist sich bewusst geworden, okay, man braucht alternative Formen. Aber das habe ich vorhin gesagt, mit der Technologie, mit den neuen Basistechnologien, die jetzt werden kommen. Das wird so schnell sein. Es gibt einen exponentiellen Schub oder Wachstum von diesen Technologien. Genau. Und meine These ist, das geht leider so schnell, die Entwicklung, dass so die klassischen Konzerne, die kommen da, also die werden Schwierigkeiten haben, um da mitzukommen. Da werden irgendwelche Startups aufpoppen, die plötzlich die Aufgabe übernehmen von, ich sage jetzt wirklich irgendetwas, ABB, weißt du, so. Stichwort 3D-Druck zum Beispiel, oder?
So.
Ja.
Und, ich merke das bei mir selber auch, dass ich eigentlich so faul bin, dass ich zum Beispiel ein Economist oder so, ich gehe nie auf die Web, also selten auf die Webseite, nur geschweige denn, vielleicht mal das Heftchen getan, nehmen vielleicht am Studium dazu noch. Ja. Aber ich kann es auf Instagram abonniert, weil ich dort wieder mal so einen Aufschnitt lese.
Wenn ich tiefer jetzt gehe?
Was ich dann mache?
Ja, also wenn jetzt du etwas siehst, wo angeteasert wird auf Economist, wie gehst du denn weiter?
Dann gehe ich vielleicht schon auf die Webseite, aber ich würde nie proaktiv auf die Seite gehen und schauen, was ist rum. Sondern ich gehe eher auf dem Ding und sage noch, jetzt lange den ganzen Artikel lesen. Ja. Oder auch bei NZZ, ich sehe es auf Facebook oder vielleicht auf Instagram auch noch, aber gehe dann nachher direkt schauen. Also oder auf Mail habe ich zum Beispiel
das Briefing. Mit einem Briefing, genau. Das ist aus meiner Sicht einer der grossen Fehler, die Medienhäuser gemacht haben. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt da irgendwie der Vorreiter, aber genau nicht, dass ich irgendwie da der Nostradamus bin, oder? Aber ich habe immer gesagt, wo ich noch bei 20 Minuten gewesen bin, 20 Minuten muss ein soziales Newsmedium werden. 20 Minuten muss schaffen, selber eine Plattform werden, oder? Wo mehr ist als einfach eine Newsplattform. Weil die Nutzer dann nur noch über die sozialen Medien die News rezipieren, oder? Und eben, wie du sagst, oder wirst du irgendwie anteasert, du findest es lustig, du hast irgendwie eine Emoji-Reaction abgegeben, oder schreibst einen Kommentar, teils, im besten Fall noch. Aber auf der Plattform, auf 20 Minuten, und auch bei den anderen Medienhäusern, auf Blick, NZ und so weiter, sind die Leute nicht mehr, oder? Genau. Dort sind sie irgendwie noch, in den seltensten Fällen, oder? Voll. Und dort haben die Medienhäuser aus meiner Sicht schon verpasst, dass sie selber die Grösse aufgebaut haben, wie jetzt die sozialen Kanäle ich meine, unmöglich wäre es jetzt nicht gewesen. Man hat das eigentlich falsch eingeschätzt aus meiner Sicht. Vor 10 Jahren hat die Welt noch anders ausgesehen, oder? Also wirklich komplett anders. Ja. Und dort wir müssen checken, hey, look, wir müssen Plattformen bilden.
In dem Sinne. Ja, genau. Ja. Das stimmt, man hat es vielleicht unterschätzt. Ja. Und das Gefühl, ja, da können wir auch jetzt noch ein bisschen Reichweite generieren und dann die Leute herholen. Ja, genau. Und auch dort noch ein bisschen unser Blatt bekannt machen. Mittlerweile ist es so abhängig.
Ja, total. Ja.
So abhängig.
Ja, genau,
ja. Das ist krass. Du hast eigentlich jetzt das schon wunderbar angetönt oder angeteasert, aber was sind so Trends, die du aktuell als wichtig anschaust? Oder jetzt reden wir. Eben, gewisse sind natürlich weiter weg.
Ja, eben, die Technologietrends habe ich eigentlich schon so ein bisschen erwähnt. Weißt du, ich muss auch sagen, ich bin ja kein Technologie-Experte in dem Sinne. Ja. Wir jetzt bei Future Candy viele, viele Leute, die technologisch noch viel fitter sind jetzt als ich, obwohl ich glaube, über alles etwas kann sagen und Adoptionsmöglichkeiten kann skizzieren und so. Das ist ein Design, eben, das habe ich vorhin erwähnt mit den Technologien. Aber ich denke, so die soziokulturellen Trends, die sind auch noch wichtig. Ja. Oder? Plötzlich durch Corona, Achtsamkeit, oder? Man macht sich Gedanken, man philosophiert über sein Leben und so weiter. Hey, müssen wir irgendwie alle 3 Wochen nach Barca oder Amsterdam oder Paris fliegen? Kann man nicht mal da in die Schweiz Ferien machen, zum Beispiel? Ja. Dann haben die Dekadenz oder die Dekadenzgesellschaft irgendwo durch, dass man irgendwie, man muss die neuesten Geräte haben, die neuesten Kleider, die neuesten Blablabla, oder? Das sind schon auch mega wichtige Trends, die ich so jetzt ein bisschen sehe. Nicht, dass ich jetzt ein Antikapitalist bin, eigentlich gar nicht, oder? In dem Sinne. Ich finde es ein faires System, oder? Aber ich merke irgendwie schon, dass einfach das Profitstreben, allein das können, ich sage nur 100% Profitstreben, das können sich Unternehmen, Grosskonzerne in den nächsten paar Jahren im Zuge von diesen technologischen Entwicklungen gar nicht mehr leisten. Sie müssen Purpose irgendwie, also der Zweck, die Mission, die Philosophie noch viel stärker bei den Brands hervorstreichen, oder? Weil eben, du weißt es wahrscheinlich am besten bei deiner oder bei der Gen Z Purpose over Money, oder? Also die lassen sich jetzt nicht versklaven lassen bei den Unternehmen, sondern die haben völlig andere Wertvorstellungen und die suchen sich so die Unternehmen aus, oder? Und ich glaube, eben die Trends sind mega wichtig, oder? Auch es gibt ja die Frugalisten, habe ich letztens gelesen, also wirklich der Minimalismus, oder? Dass man irgendwie in einer Einhalbzimmerwohnung lebt, mit irgendwie einem Notebook und Portemonnaie und Snattel, oder?
Ja, genau.
Und
drei schwarze T-Shirts.
So, oder? Das ist sicher auch noch ein Trend, wo glauben wir, der wird einfach kommen, so. Dass man wirklich sich denkt, hey, ich brauche die ganze Massenproduktion, das brauche ich alles gar nicht mehr. Ernährung, oder? Wir gehen anfangen, ich esse Fleisch und so. Also ich habe mega gerne Fleisch, aber ich merke irgendwie schon so, eigentlich ist es schon crazy, oder? Irgendwie mit dem Rindfleisch, was das alles für Implikationen hat auf die ganze Umwelt und so weiter. Das wird länger mehr kommen. Im Zuge dessen, wenn wir bei der Ernährung sind, ein grosser Technologietrend ist ja quasi auch die Biosynthese, oder, irgendwo durch, dass man auch Fleisch künstlich herstellen kann, beispielsweise. Oder? Ja, genau. Das ist schon noch crazy. Ja. Das wird auch in den nächsten paar Jahren. Ja. Es gibt viele, viele, viele Trends. Neben den technologischen würde ich immer auch empfehlen, dass man die soziokulturellen Trends auch anschaut. Also.
Mega.
Ja. Ja, das stimmt. Aber da bist du eigentlich der Experte, oder? Du bist eigentlich an der Quelle, oder? Bei
Nein, absolut. Jungen. Ich kann es nur unterstreichen. Also eben angefangen bei Purpose over Money ist genau das. 100%ig. Ja. Also wenn ich jetzt bei uns schaue, ich meine, alle Leute sind bei uns Gen Y jung oder halt dann gerade Gen, oder natürlich in der Gen Z drin. Und du holst Leute mit so vielen anderen Sachen ab, als irgendwie mit Geld oder
irgendwas.
Das ist eigentlich das Letzte, was sie sich durch Gedanken machen. Sie sind froh, wenn sie ihren Lohn haben, natürlich. Ohne das geht auch nie etwas, oder? Aber so, dass sie das sehen, dass du wachsen und den Leuten mithelfen und ihnen auch kannst sagen, hey, so denken wir Junge. Und so, das sind auch unsere Ansätze. Das ist fast ein bisschen Meta eigentlich, weil du sagst, du bist eine Firma und der Purpose ist eigentlich, um den Purpose von den Jungen zu spreaden bei den Unternehmen.
Genau.
Aber das ist mega wichtig. Und das checken halt wirklich noch viel ältere Generationen. Nein, ich kann nicht voll pauschalisieren, aber wenn du halt wirklich das anschaust und mit denen auch redest, dann merkst du, hey, der Wandel, der da stattfindet, in den Denken ist nicht nur ein bisschen Lärm machen, sondern wirklich, da passiert etwas Grundlegendes. Und das finde ich, das ist richtig, das ist aus meiner Sicht gerade im HR ein mega Gamechanger für Unternehmen, die sich da anpassen.
Ja. Eben, da muss ich quasi auch eben das HR anpassen, Kommunikation muss sich anpassen, oder? Das Employer Branding, das ist ja, das wird alles neu, oder? Und manchmal frage ich mich schon, sind denn die Grossen, also wirklich reden von den Grosskonzernen, oder? Sie geben sich Mühe, oder? Du kannst nicht sagen, in den Vorrufen, sie geben sich keine Mühe. Sie geben sich wirklich Mühe, aber vermutlich sind sie einfach qua ihrer Grösse einfach nicht agil genug, dass sie schnell genug können auf die ja, auf die Trends reagieren, oder?
Das denke ich eben auch. Ja. Viel Geld, um mega kommunikativ etwas zu machen, total, aber dann wirklich im Kern etwas verändern oder sich dann dort anzupassen und die Kultur anzunehmen, ist schon noch eine Challenge.
Absolut.
Hast du auch Trends gehabt, die du unterschätzt hast in den letzten 6 bis 12 Monaten?
Ja, total. Oder? Ja. Also ein Technologietrend ist TikTok. Ich habe das total unterschätzt, wirklich. Ja. Ich dachte, komm, irgendwie die Chinesen, das soll ich jetzt mal machen. Oder ich bin letztes Jahr in China gewesen. Und da habe ich schon ein altes Bild bekommen. Wir haben so Firmen, wir haben so eine Storytour gemacht und die Firmen besucht. Und es war schon crazy gewesen, erschreckend auch, wie weit das die sind, oder? Im Bereich künstliche Intelligenz beispielsweise, aber eben auch Video. Bringen irgendwie total andere Denkweise auch noch mit, oder? Oh. Und das hat mich noch ein bisschen wachgerüttelt, würde ich nicht sagen. Es ist mich einfach noch mega weit weg, oder? Ja. 8 bis 10.000 Kilometer. Ja. Was dort abgeht mit WeChat, oder, wo die App für alles ist, oder? Wenn du einen Benchmark haben willst, oder irgendwo durch einen Zoo, wo du das kannst beobachten kannst, dann musst du nach China oder irgendwie auch nach Afrika, was Mobile Payment anbelangt, beispielsweise. Oder? Das ist schon noch krass, oder? Ja. Da tun sich irgendwie ganz neue Sachen bilden, aus Märkten, wo du das eigentlich nicht erwartest und so. Darum würde ich schon empfehlen, dass man auch das anschauen. Ja. Und TikTok habe ich voll unterschätzt. Ich dachte, komm, es hat einfach keinen Platz für ein neues Social Network, weil einmal ist ja Vero aufgepoppt.
Sagt ihr das? Ja, habe ich auch
klar, lass dich runter, schaust, was ist das für ein Müll, oder? Und dann, ich habe Musical.ly vorher schon gekannt, oder? Und dann ist das wirklich übernommen worden von TikTok. Und dann hast du gedacht, hey, was geht denn da ab, oder? Bin ich so ein bisschen drauf gewesen. Und ich merke halt schon auch wegen meinem Alter vermutlich, oder wegen meinen Interessen. Für mich ist das jetzt nichts, oder? TikTok, oder? Trotzdem schaue ich rein. Ich möchte es gleich irgendwie noch erfahren, die Experience selber erleben, oder? Wie sich das entwickelt. Aber das habe ich jetzt mega unterschätzt. Und ich glaube schon, dass die, jetzt kommen die auch mit B2B-Tools, oder? Mit neuen.
Genau.
Auch dort wieder im Sprint-Rhythmus, alle 2-3 Wochen.
Und schnell, oder?
Also, mega schnell, oder? Wo wirklich Facebook und Google so ein bisschen, da kommt, glaube ich, wirklich irgendwie eine Welle an Innovation aus dem Reich von der Mitte von uns zu. Das habe ich mega, mega, mega unterschätzt, neben dem Aufstieg von China. Nicht, dass ich das belächelt habe, aber wir haben wahrscheinlich im Unterbewusst immer das Gefühl, China, oder? Das ist einfach, wie gesagt, weit weg. Und das ist einfach Copycat, oder, auf der Welt. Die tun einfach irgendwie die ganze Business-Modelle kopieren und so weiter. Was jetzt vielleicht noch so ist, aber eben TikTok zeigt es irgendwie auch, sie kommen plötzlich mit eigenen Innovationen, mit neuen, anderen, querdenkerischen Ansätzen und so. Und das muss man schon in Auge behalten, finde ich.
Ja, absolut. Ja. Wenn es Copycat ist, ich meine, am Anfang ist es Copycat, aber es ist ein sehr schnell plötzlich on top Innovation,
also, dass
sie alle ihre Learnings machen und
total.
Also das verbessert. Ja. Und ich weiss auch, ich bin vor 3 Jahren, 2017, bin ich den Kollegen besucht in Shanghai und auch, dann bist du an dem Wochenmarkt, also ein Outdoor-Markt, die zum Teil arme Leute gesehen, früh verkauft, oder? Aber du hast einen QR-Code zum
Scannen. Ja, genau. Nein, du hast irgendwie einen Frosch gekauft und mit irgendwie Alipay oder WeChat hast du das gezahlt, oder?
Ja, und das ist echt krass. Das hat sich wirklich verändert. Also auch in meinem Denken, so was der Benchmark ist, definitiv.
Ja. Was ist denn für dich? Was hast denn du unterschätzt oder was für Trends? Ja? Vielleicht können wir dort noch...
Ja, also wir haben immer Musical.ly, haben wir immer so beobachtet und TikTok eigentlich auch. Aber so das Tempo, wie es jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal, 6-7 Monaten angezogen hat und wie schnell auch doch gewisse Leute aufgewachsen sind. Eben auch, das habe ich spannend gefunden, eigentlich der Wechsel, dass halt in dem Ökosystem allein neue Stars geboren worden sind und eben nicht Leute übergekommen sind. Oder? Das hast du zwar vorher schon beobachten können, aber... Ja. Ich habe das Gefühl, bei Instagram ist das wie noch nicht so ganz klar gewesen. Es ist alles noch ein bisschen länger gegangen. Oder? Und bei TikTok ist es halt schon wie eine Welle gekommen. Und wenn du schaust, da gewisse Stars, die halt wirklich innerhalb jetzt von einem Jahr von 0 auf 65 Millionen Followers kommen, bei Jimmy Fallon und so eingeladen werden, so eine Charlie D'Amelio, das ist crazy, oder, was da abgeht. Ja. Das ist sicher etwas gewesen. Und
eben, die Geschwindigkeit, das wird jetzt mit diesen Basistechnologien, das wird genau so sein. Ja. Plötzlich ist, weißt du, jetzt weiss niemand, was Blockchain ist, oder? Mhm. Und plötzlich ist sie da.
Ja, genau.
Und alle Dienste und Produkte haben die inhärent drin. Der Nutzer weiss zwar immer noch nicht genau, was es ist, oder? Weil ich kenne ja das Teil auch nicht da in- und auswendig. Ja. Aber es ist plötzlich da und es hat sich etabliert. Und es kommen völlig neue Geschäftsmodelle, völlig neue Produkte und Services auf den Markt innerhalb der nächsten paar Monate und wirklich innerhalb kürzester Zeit, oder, während die krass können skalieren.
Absolut.
Das ist so ein bisschen einerseits Chance, oder, aber für wirklich grosse Konzerne ist das auch eine mega Gefahr.
Mega.
Oder? Ist das eine mega Gefahr? Ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nein, ist schon gut. Und ich glaube, was ich bin es nicht am Unterschätzen, aber ich habe manchmal immer leicht das Gefühl, ich beklächse das gleich noch ein bisschen, ist die ganze Voice-Steuerung, weil das etwas ist, wo man sieht die coolen Ads, wie man da morgen im Badzimmer ist und seine News lässt. Aber ich glaube, doch, da wird noch einiges kommen, wo dann relativ schnell geht. Vielleicht sind wir Schweizer, dann manchmal ist das so wie schade. In den USA siehst du das häufig, dass jemand sagt, hey, wo ist der nächste Liquor Store? Und dann fragt er Siri in einer Gruppe. Yeah. Wer macht das in der Schweiz einfach so? Oder?
Das liegt vielleicht auch am Schweizerdeutsch, oder? Wenn
Ja, genau, das kommt noch dazu. Aber trotzdem, so, viele sagen dann auch so, ja, es ist mir irgendwie zu blöd. Und es gibt ja schon mittlerweile Firmen, die am Schweizerdeutsch
Voice ich kann gerade sagen, ich bin mal bei einer Institution hier in Zürich. Okay. Und die haben mir das gezeigt, oder? Ja. Das ist schon noch krass. Also kannst du wirklich Schweizerdeutsch irgendwie, das ist Taxi bestellen, sage ich jetzt mal so. Aber kennst du den Film Her? Mit Joaquin Phoenix?
Nein.
Her. Musst du das notieren. Her, also H-E-R geschrieben. Ja. Joaquin Phoenix. Und jetzt geht es genau darum, dass sich einer, das ist eine ferne, also nicht, nein, nicht mal ferne Zukunft, ich glaube wirklich so 2030, irgendwie so, und einer verliebt sich in seine künstliche Intelligenz. Und das ist ja so, ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Nicht, dass man sich in die künstliche Intelligenz verliebt, aber wie das Ganze gesteuert wird. Also ich glaube schon, dass Voice das nächste Betriebssystem wird. Also, weil es einfach so einfach ist, es ist so intuitiv. Es ist noch einfacher als ein Finger. Es ist einfacher als ein Finger und das hat sich jetzt durchgesetzt. Und ich meine, die Hause, oder eben auch da, wegen meinem Beruf, ich steuere die Hause alles über Google Home, oder? Also die Lichter und irgendwie Musik, der Fernseher, alles, oder? Ja. Sogar jetzt habe ich gestern den Ventilator angeschlossen, es geht über Bluetooth, weißt du? Infrarot, oder? Da kannst du das eigentlich easy machen das ist, ich meine, es ist Zukunft, Smart Home.
Mega.
Meine Frau sagt immer, hey, komm, das hure Gadget-Zeug, oder? Aber, in 10 Jahren wird sie das völlig, das wird sie machen.
Weil weißt du, gerade bei den Gadget-Sachen sind wir vielleicht auch noch so ein bisschen negativ konnotiert, weil wir das Gefühl haben, ja, es geht ja nicht. Weil halt immer, das ist halt immer noch heute so zum Teil. Dann haben wir eben, ich weiss nicht, was die Technologien, aber dass das Bluetooth mit dem Auto verbindet, weißt du, das kannst du auch hören, wenn du mit Kollegen einsteigst, geht dann immer noch mega lang, oder? Ja, so Sachen, das geht so wieder nicht. Aber ich glaube, das wird sich alles noch ausglättern und
sicher.
Das kommt. Ich glaube auch so, ich bin auch jemand, der dann sagt, hey, schau, wenn es effizienter geht, dann let's do it, oder? Klar, es gibt so viele Diskussionen hin und aus über Sicherheit und über Datenschutz und so, aber ich weiß nicht, das ist genau ein Punkt, den ich wahrscheinlich auch unterschätzt habe, ist so der ganze Trend, ist eigentlich ein doofer Trend, aber so, wie viele KMUs jetzt in den letzten 18, 24 Monaten angegriffen worden sind und so ein bisschen das Data Security, Cyber Security unterschätzt haben, da habe ich auch noch einen Podcast geplant übrigens mit jemandem, der da Experte ist und dass du plötzlich merkst, ja, Hacker und so, das war nicht in den Filmen. Und wir hatten auch einen Kunden, der hat am nächsten Tag etwas gemacht. Der Leute da sagt, du, los, wir sind angegriffen worden, es geht nicht mehr. Wir können nicht kommen, wir können nichts machen. Also wirklich 200 Leute heim, oder? KMUs. Und das ist auch noch spannend.
Ja, voll.
Das wird nicht mehr noch kommen. So ein bisschen random Input jetzt, aber habe ich noch gut gefunden. Ja, das finde ich spannend zum Beobachten und ist auch wichtig.
Ich weiß, also, Thema Datenschutz und so weiter, oder? Da bin ich jetzt wirklich auch zu wenig Experte, weißt du, die Tiefe, was da alles kommt von der EU und so, die Gesetzgebungen und so weiter. Ich muss sagen, als einer, wo eben Technologie gerade adaptiert oder irgendwie Early Adopter ist vor allem, einfach weil es mich interessiert und dann kommt da die EU und sagt, ja, das müssen wir jetzt da irgendwie verbieten und so, das finde ich so ein bisschen kontraproduktiv für den Innovationsstandort Europa. Ja. Ich weiss, es ist ein bisschen, Privatsphäre und so weiter, aber du kannst dir auch irgendwie das eigene Bein schiessen mit dem irgendwo.
Oder? Richtig,
Das ist einfach, das ist irgendwie im Mindset da drin. Bei den Europäern und das fördert nicht gerade die Innovation, wenn man dort sehr, sehr enge Grenzen ziehen.
Es fühlt sich wie an, so, man will halt bremsen und man weiss nicht genau wie, also grenzen wir sie und so à la, ja, gescheiter stoppen und dafür ist es safe. Anstatt sich überlegen, ja, okay, wir wollen es safe gestalten, aber wie können wir trotzdem vorwärts, oder?
Ja, ich meine, weißt du, kommt Uber oder irgendwie Airbnb und so weiter und die erste Reaktion von Europa ist irgendwie nicht so, das ist ja eigentlich ein wirklich cooler Denkansatz, was doch irgendwie europäische Ubers und Airbnb hochziehen. Genau. Die Reaktion ist gerade so, nein, wir müssen verbieten.
Ja, genau.
Und das ist einfach, das kannst du einfach nicht machen, crazy. Oder?
Ich finde Vielleicht noch so ein Thema ändern. Was hast du auf deinem Weg, vielleicht jetzt gerade auch der Wechsel von angestellt, Corporate, so grosses Konstrukt und alles und jetzt selbstständig oder halt selber verantwortlich für alles für deinen Tag. Ja. Was hast du jetzt bei dem Wechsel so gelernt?
Ja. Also ich bin ja lange bei der Tomedia und jetzt auch bei Rinje. Das sind beides grosse Konzerne, oder? Und ich muss sagen, ich persönlich habe wirklich immer mega viele Freiheiten gehabt, das muss ich wirklich sagen. Also ich, ich meine, ich habe Kollegen, die in anderen Industrien unterwegs sind. Ich kann sich, glaube ich, jeder irgendwie ausmalen, was das für Industrien sind. Die sind wirklich gefangen, die sind in einem Hamsterrad, die, obwohl sie die Denkweise mitbringen, sie kannst du nicht ausbrechen. Oder? Sie kommen dort nicht weiter. Und ich habe wirklich immer mega Glück gehabt mit den Vorgesetzten, dass sie mich einfach haben lassen machen irgendwo durch. Oder? Ja, cool. Ich habe viele, viele coole Projekte und Initiativen können umsetzen. Ich muss auch sagen, natürlich nicht alle sind erfolgreich gewesen, aber immerhin habe ich können probieren, mir Learnings rauszuziehen und vor allem auch für die Organisation die Learnings rauszuziehen. Und das schätze ich schon mega. Oder? Also, aber trotzdem wäre ich jetzt, vor allem in den letzten paar Jahren, wäre ich zum Teil radikaler gewesen. Ich hätte eigentlich Projekte radikaler gedacht und radikaler umgesetzt, als dann schlussendlich ich das habe können machen, oder? Ja. Weil es dann doch auch Bremsen geht und so weiter. Ja, und schlussendlich eben bin ich jetzt da gelandet, wo ich bin, weil meine Arbeitshypothese ist auch, wenn du Teil bist von einem System, dann ist es mega schwierig, um das System auch ändern. Ja. Und darum möchte ich jetzt von außerhalb vom System kommen und einfach mal stören, weißt du, stören, die kritischen Fragen stellen, vielleicht neue Denkansätze entwickeln und irgendwie probieren, die Unternehmen hier in der Schweiz irgendwie weiterzubringen durch das, oder? Ja, und was ich jetzt von dieser Erfahrung noch mitbringe, oder?
Was sind deine Learnings jetzt, sagen Sie jetzt plötzlich, sagen wir jetzt, gerade jetzt, selbstständig sind, oder?
Und ja, voll, ja. Jetzt merke ich einfach, es gibt die Five Freedoms of New Work, oder? Also quasi, dass du schaffst, wenn du willst, dass du schaffst, von wo du willst, dass du mit diesen Tools schaffst, wo du willst, etc. pp. Das kann man irgendwie auch nachlesen. Und ich mache halt wirklich nur, ich mache jetzt wirklich nur noch das, wo ich finde, muss ich jetzt, da, also was haben wir jetzt, um 5 Uhr machen. Mhm. So. Ich mache nicht einfach irgendetwas, was der Chef sagt, oder ein grosser Konzern mit gesamtstrategisch mir jetzt als Aufgabe und so geht's. Und ich mache jetzt einfach das, was für den Kunden oder für Future Candy wichtig ist, oder? Ja. Das mache ich jetzt. Und das ist schon ein anderes Feeling. Ich meine, du bist ja von Anfang an quasi Unternehmer gewesen, oder? Schon immer so geschafft. Du müsstest vielleicht irgendwann mal, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr in einen grossen Konzern und dann kommst du auch mal auf die Welt, oder?
Ja, absolut.
Genau. Also weißt du, was ich meine? Oder? Hey, das ist schon ein mega grosser Unterschied, dass ich einfach wirklich frei bin, oder? Und ich habe mir das vorne im Vorgespräch quasi gesagt, ich komme einmal um halb drei, sitze ich eine Stunde die Limit raus und du dort ein bisschen Zählen baumeln in dem Sinn. Aber dann komme ich in der Retour, bin hochproduktiv und dann arbeite ich halt einmal ein bisschen später an beginnen, oder? Dann gehe ich heim, dann tun die Frau und ich zusammen kochen, wir bringen unser Baby ins Bett und so weiter. Aber dann tue ich vom 10:30 bis um 12:30 weiter schaffen, oder? Einfach eben, das ist so die grosse Freiheit in dem Sinn, oder? Das ist schon ein mega grosser Unterschied, ja.
Mega. Ja, das ist cool. Und ich glaube, das ist wirklich die Zukunft
vom Schaffen, oder? Also das hat man jetzt auch gesehen mit Corona, Homeoffice ist plötzlich... Ich habe Leute in meinem Umfeld, die sind die grössten Kritiker gewesen, oder? Und jetzt arbeiten die alle von zuhause und aus und wollen gar nicht mehr ins Büro retour, oder? Absolut. Und das ist etwas, was so ein wie ein Katalysator war für das New Work, oder? Und das wird völlig normal sein. Und ich arbeite jetzt hier im Coworking-Space, oder? Der Westhive ist ein Coworking-Offices und das wird auch das wird Zukunft sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in 10 Jahren in dem TX Group oder ehemals Tamedic-Gebäude oder in einem ZKB-Gebäude oder einem UBS-Gebäude, dass dort nur noch die entsprechenden Firmen drin sind. Ich habe das Gefühl, das ist Coworking-mässig drauf. Ja, ja. Und es ist auch mega wichtig, dass sich die Unternehmen untereinander vernetzen. Oder? Genau. Das wird alles kommen. Oder?
Ja. Ja, voll, dass der Austausch und also der kollaborative Ansatz ist, wo mit Leuten kannst reden, die ganz etwas anderes machen und die vor Ort hast. Genau. Wir sind gerade in Luzern so entwickelt, das ist Spinnerei. Mhm. Also ich bin dort im Kernteam dabei, es hat zwei Initianten gegeben, die das gegründet haben. Da geht es auch da, es sind eher kleinere Firmen, die aber dann dort zusammenkommen auf einer recht grossen Fläche. Und es ist auch wieder ein Podcast-Raum, also wir sind übrigens da in einem Podcast-Raum für alle, die dazu hören, wo es genau so Infrastruktur hat, mega cool, oder? Und ich glaube, also der Austausch wird mega spannend sein und wird dann eben auch Spass machen, weil das ist ja wichtig. Es geht häufig am Spass machen.
Ja, sicher, ja, klar. Nur so schaffen. Die Trennung zwischen Privat und Beruf, das wird verflüssen und nicht, dass wir jetzt Workaholics werden, sondern wir werden einfach anders schaffen. Schaffen ist ein anderer Wert, oder? Heute sagt man so, schaffst fürs Leben oder lebst fürs Schaffen, oder? Das sagen wir heute, oder? In 5, 6, 7, in 10 Jahren wird das anders sein, das wird so ineinander verflüssen. Da kann man den Unterschied eigentlich gar nicht mehr machen.
Ja, richtig. Ja.
Ich habe eine abschließende Frage, die ich auch immer stelle allen. Und zwar ist das, wenn es etwas gibt, was du in deinem ganzen Leben, seit du geboren bist, so eine Weisheit, eine Regel, eine Erkenntnis, kannst du nur das deinen Kindern weitergeben oder deinem Kind weitergeben, was du hast. Oder weiß ich nicht, hast du mehrere Kinder?
Nein, es ist eine Tochter, acht Monate.
Ja, sehr gut. Was würdest du ihr mitgeben?
Also schau, ich habe ja nach dem KV habe ich ein Gymi nachgeholt, oder? Also die gymnasiale Matur. Und weißt du, vor der Sek und so weiter, und ich habe das KV gemacht. Und ich hatte so ein krasses Erweckungserlebnis im Gymi. Und zwar bist du dort ja aufgeklärt worden. Also wirklich die Aufklärung kommst du dort vermittelt über, oder? Und weißt du, eben mit so einem Kant oder sapere aude, bediene dich deines eigenen Verstandes und so weiter. Das ist wirklich etwas, Vernunft. Und eben Kritik quasi, also Kritik, das kommt ja von Krenein und Krenein heisst ja prüfen. Das ist das, was ich der Tochter, gerade wenn sie kann denken und reden, dann Vernunft, oder? Und Argument, oder? Argumentieren, schlüssig, auf Basis von Daten, Erfahrung, argumentieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist der Wert. Und ich habe das Gefühl, wir leben jetzt auch in einer Zeit, wo die Aufklärung irgendwie flöten geht. Oder wenn ich die ganzen Strömungen miterlebe, oder die ganzen soziokulturellen Strömungen, die ja schon ihre Berechtigung haben. Oder wir wissen, was wir jetzt meinen, aber zum Teil sind die so extrem. Sie verlaufen diese Extreme. Oder? Und das liegt daran, dass irgendwie die Vernunft abhanden gekommen ist. Oder? Dass man wirklich nicht mehr kritisch hinterfragt. Ja. Und das finde ich schon, ich finde das recht beängstigend, ehrlich gesagt. Oder? Ja. Und darum, nicht nur der Tochter, aber irgendwie, ja, vielleicht kann ich auch dir nicht, du bist ein vernünftiger Typ, aber eigentlich sollte man die Vernunft, oder eben das kein Nein, das sollte man allen Menschen weitergeben. Mhm. Ja, das ist wie das Wichtigste. Also. Und halt, ja, nein, ich darf nur eins, oder?
Hast du gut gesagt, also was hast du?
Ja, das Zweite wäre vielleicht, dass man irgendwie auch freiheitlich, freigeistig denkt, oder vielleicht hat das auch mit dem einen Zusammenhang, oder wenn du vernünftig bist und Fragen zulässt, kritisch hinterfragst, dann wirst du irgendwie im Denken ja, grösser in dem Sinn, du, oder auch freiheitlich, ich weiss es auch nicht, und kannst so eine andere, völlig andere Kreativität entwickeln in deinem Denken. Und das ist eben etwas, was ich könnte jetzt auch nicht irgendwie ausschweifen, aber wenn ich wieder zu China komme, oder, die haben ja qua ihrem politischen System, das sie haben, oder? Frage ich mich, ob die überhaupt fähig sind, wirklich neue Innovationen hervorzubringen, weil sie eingeschlossen sind, ja, politisch. Oder?
Ja, genau.
Aber vielleicht wird sich das dort auch alles irgendwie auflösen und dann hast du im Prinzip bald die Macht, oder? Aber ja, das, Vernunft und irgendwo Freiheit, also.
Das ist spannend. Das ist, so eine Antwort hat wirklich noch nie begeistert. Das ist schon 16. Episode schon.
Ah ja, okay.
Ja, nein, mega cool. Das gute Erkenntnis. Ich glaube, das zeigt auch, dass du dich wirklich nochmal anders mit so Themen auseinandersetzt.
Sicher. Und,
ja, hey, sehr spannend gewesen. Vielen Dank, gell, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich hoffe wahrscheinlich bald wieder mal, dass wir vielleicht mal bei einer Episode wiederholen, ein halbes Jahr. Und dann sehen wir wieder, wo du stehst.
Oder du kommst mal zu uns. Wir machen auch mal den Future Candy Podcast. Vielleicht tun wir es heute in die Schweiz adoptieren.
Ja, voll.
Dann sind wir da wieder im Raum und dann ist die Situation eine andere. Dann vom Setting, ja.
Drehen wir es um. Ja, das ist cool. Viel ein spannendes Gespräch gewesen. Danke mal für deine Zeit, Mike. Und vor allem danke auch allen, die zugelassen haben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns, also schreibt mir Feedback, schreibt auch Mike Feedback, wo rechnet dich am besten auf LinkedIn, nehme ich an. Aber
LinkedIn, genau. Ich gebe dir noch meine Mail durch und dann kannst du anfragen, was
leider so. Ja, sehr cool, ja, genau. Bleibt gesund, bleibt happy all draussen und ja, bis bald wieder mal irgendwo, irgendwann. Bis bald.
Tschüss zusammen.